Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort für unseren heutigen Heiligabend hören wir und lesen wir die Verse Johannes 3, 16 bis 19. Johannes 3, 16 bis 19. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wahrscheinlich haben die wenigsten von uns schon mal was von König Alfred dem Großen gehört. Der lebte in England 849 bis 899, ist schon ein paar Jährchen her. Mit 23 Jahren wurde er zum König gekrönt. Aber er hatte kein ruhiges und angenehmes Leben, wie man sich das zumeist bei einem König vorstellt, zumindest so halbwegs. Nein, damals bedrohten die Dänen, das waren konkret damals die Wikinger, England. Nach langen Kämpfen schloss er mit ihnen schließlich einen Friedensvertrag, doch einige Jahre später kehrten sie zurück und zwangen ihn zur Flucht. Als einfacher Jäger verkleidet zog König Alfred durch sein Land, ohne Heimat, ohne Freunde. Eines Tages kam er an die Hütte eines armen Viehhirten. Dort bat er um Unterkunft. Weder der Hirte noch seine Frau erkannten ihn. Sie befahlen ihm, das offene Feuer zu bewachen und die Kuchen, die auf dem Rost gebacken wurden. Der König setzte sich. Und wie er so dasaß, überkam ihn tiefe Trauer über sein Volk und erfüllte sein Herz. In Gedanken versunken, war er ganz woanders und vergaß, auf die Kuchen aufzupassen. Als die Frau des Viehhirten sah, wie die Kuchen schon kohlschwarz verbrannten, da fuhr sie ihn an. Was essen willst du, aber aufpassen kannst du nicht, du fauler Hund? Solche Worte schleuderte sie dem Mann entgegen, der ihr König war und sein Leben einsetzte, um ihrem Land Frieden und Freiheit zu bringen. Allerdings musste König Alfred nicht sein ganzes Leben unerkannt durchs Land wandern. Es waren wohl nur ein paar Monate, dann gelang es ihm, ein neues Heer zu sammeln, und mit diesem konnte er die Wikinger schlagen. Und er wurde wieder König über sein Land. Wir können uns vorstellen, wie schwer diese Zeit für einen König war, wie demütigend, wie erniedrigend. Als König behandelt zu werden wie ein Bettler und Tagedieb. Nicht wirklich vorstellen können wir uns dagegen, was es für den allmächtigen Gott bedeutet haben muss, als Mensch mitten unter uns Sündern zu leben. Deshalb habe ich diesen Eingangsgeschichte auch erzählt. Da können wir mitfühlen, da können wir uns hineinsetzen in einen König, wie beschämend, erniedrigend es für ihn sein muss, und dann so behandelt zu werden. Aber der allmächtige Gott, gegen den auch ein König Alfred, der nichts ist als ein winziges Staubkorn, der erniedrigt sich noch viel tiefer. Gott nimmt unsere Gestalt und Sprache an, um von Mensch zu Mensch mit uns reden zu können, um uns ganz persönlich zu begegnen. Weil für ihn kein Platz war in der Herberge, wird er im Stall beim Vieh geboren. Da haben wir mal ein Bild von der Geburtskirche in Bethlehem. Da rechts geht's runter in dieser Kirche, in die Grotte. Man kann übrigens mit Sicherheit sagen, dass Jesus genau an der Stelle geboren wurde. Da rechts auf dem Bild, da seht ihr die Nische, in der er geboren worden sein soll. Links der Platz, an dem er dann in der Krippe niedergelegt wurde. Ob das jetzt auf den Quadratmeter genau so war, ist eine andere Frage, aber der Kaiser Hadrian ließ schon im Jahr 134 an dieser Stelle einen Adonis-Heiligtum bauen, um die dort schon herrschende Verehrung der Geburtsstätte Jesu zu unterbinden. Also wir wissen dadurch, dass schon im ersten Jahrhundert bekannt war, überliefert war, und die waren ja noch ganz nah dran, da ist der Heiland geboren, an diesem Ort. Heute alles mit Marmor ausgeschlagen, damals war es Holz, Fels, Stroh, gestampfter Erdboden vermutlich. Ich sage das einfach immer wieder, weil es wichtig ist. Gott ist wirklich Mensch geworden. Wir können sogar fast genau auf den Quadratmeter genau sagen, da ist passiert. Geschichte. Nicht Geschichtchen, Geschichte. Der lebendige Gott wurde für uns Mensch auf dieser Erde, auf Heu und Stroh, im Stall. So groß ist seine Liebe zu uns. Er gibt sich in die Hände seiner Geschöpfe. Er lässt sich gefangen nehmen, erniedrigen, verspotten, auspeitschen. Was muss das für den lebendigen Gott gewesen sein, da am Kreuz zu hängen und sich von den Menschen verspotten zu lassen? Von den Menschen, die er selbst geschaffen hat. Aber all das hat er in Jesus auf sich genommen, weil er uns so sehr liebt. Jeden einzelnen von uns. Der Gerechte, der Vollkommene und sündlose Gott hat das alles für uns ertragen. Denn Gott will nicht unsere Verdammung, das haben wir gerade miteinander gelesen. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Er will nicht unsere Verdammung, er will unsere Erlösung, unser Heil. Und deshalb hat all das auf sich genommen. Anselm von Canterbury, ein großer Theologe und Philosoph des Mittelalters, hat eine Schrift geschrieben extra über die Frage von Weihnachten. Ein ganzes gelehrtes Buch. Warum musste Gott Mensch werden? Ganz berühmte theologische Schrift bis zum heutigen Tag, nach über 1000 Jahren, wie ihr seht, oder rund 1000 Jahren immer noch. Ganz wichtige Schrift, warum musste Gott Mensch werden? Zusammenfassung in kurz einem Satz. Wegen unserer Verlorenheit. Wegen unserer Verlorenheit. Gott musste Mensch werden, vom Thron im Himmel herabsteigen, um unsere Verlorenheit auf sich zu nehmen. Und damit sind wir beim ersten Punkt, der Ernst unserer Verlorenheit. Die Botschaft von Gottes überwältigender Liebe, so unser Thema ja heute Weihnachten, ein Fest der überwältigenden Liebe Gottes. Die Botschaft von Gottes überwältigender Liebe ist nicht nur unvorstellbar groß, sie ist auch unvorstellbar ernst. Und deshalb müssen wir zunächst den Ernst dieser Botschaft im Blick haben, den Ernst unserer Verlorenheit. Nicht um uns die Weihnachtsstimmung zu vermiesen, sondern um die Freude der Weihnachtsbotschaft dann umso mehr in ihrer Tiefe zu erfassen. Es geht ja um Verlorene. Das macht allein schon der Begriff Rettung deutlich. Denn wo keine Gefahr besteht, braucht es auch keine Rettung. Wir können also niemals von Rettung reden, wenn keine Gefahr bestanden hat, aus der heraus zu retten ist. Mag mancher vielleicht denken können, wir die Verlorenheit, das Zorngericht Gottes, nicht am Heiligabend mal ausblenden und nur einfach den schönen, den erfreulichen Teil der Weihnachtsbotschaft hören. Ungeniert eine Stunde in seliger Stimmung verbringen. Nein, es geht tatsächlich nicht. Denn Gott hat uns nicht zu einer Stunde, sondern zu einer Ewigkeit in seliger Stimmung berufen. Und damit wir diese Ewigkeit in seliger Stimmung nicht verpassen, müssen wir heute über das reden, was uns davon trennt. Weihnachten bleibt harmlos und die Weihnachtsbotschaft bleibt letztlich inhaltslos, wenn wir den Ernst des Gerichts und unserer Verdammnis nicht sehen. Ein Bruder unserer Neuwieder Gemeinde hatte den Adventsschmuck für den Altar unserer Gemeinde entworfen. Und da hat er keinen Adventskranz gemacht, wie wir ihn üblicherweise kennen, oder ein Adventsgesteck, länglich, wie es bei uns auf dem Altar steht, sondern ein Adventskreuz. Er hat die Form des Kreuzes gewählt, um deutlich zu machen, Advent und Weihnachten weisen uns auf den Herrn, der gekommen ist, um sein Leben zu geben am Kreuz von Golgatha, damit wir aus unserer Verlorenheit gerettet werden. Wenn das an Heiligabend ausgeblendet wird und nur auf gefühlvolle Weihnachtsstimmung gemacht wird, dann gehen die Leute nach dem Heiligabendgottesdienst nach Hause, sie essen ihre Weihnachtsbrötle, trinken vielleicht einen edlen Tropfen dazu, sitzen vor der Krippe und am Weihnachtsbaum und haben überhaupt nicht begriffen, worum es an Weihnachten geht. Haben nicht begriffen, es geht an Weihnachten um mein Leben. Es geht um meine Verdammnis und um meine Rettung aus der Verlorenheit. Einzig und allein dazu ist Jesus Mensch geworden, was wir heute an diesem Tag feiern. Da sehen wir, diese Erkenntnis muss uns die Weihnachtsfreude nicht trüben, ganz im Gegenteil. Sie ist die zwingende Voraussetzung dafür, dass in unseren Herzen überhaupt erst wirkliche Weihnachtsfreude einkehren kann. Wie bei den Hirten. Da sehen wir diese Hirten freudestrahlend, der vorne draus, der hüpft richtig, und klopfenden Herzens eilen sie zum Stall, anderer macht Musik. Warum haben die sich so gefreut? Weil das ein bisschen Abwechslung in ihren tristen Hirtenalltag brachte, Heiligabend. Nein, die haben sich gefreut, weil der Engel verkündigt hat, euch ist heute der Heiland geboren. Euch ist heute der Heiland geboren. Das ist der erste Teil der Weihnachtsbotschaft. Du lieber Mensch aus Riedlingen, aus der Eichenau oder wo immer du herkommst, du bist verloren. Gott nimmt deine Verlorenheit so ernst, dass es ihn vom Himmel herabtreibt in den Stall von Bethlehem. Deshalb sollten auch wir unsere Verlorenheit ernst nehmen. Und dann das zweite hören, nämlich die Botschaft unserer Errettung. Euch ist heute der Heiland geboren. Wenn wir den Ernst unserer Verlorenheit begriffen haben, dann können wir die Freudenbotschaft von Weihnachten recht fassen. Die Botschaft von der überwältigenden Liebe Gottes, die uns Vers 16 sagt mit den Worten, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab. Die Botschaft von der Liebe Gottes ist in vielfacher Weise unbegreiflich groß. Das gilt als erstes für die Reichweite dieser Liebe Gottes. Die Frage, wen liebt Gott? Die Frommen, die Tüchtigen, die Friedfertigen, die Barmherzigen, die politisch Korrekten, die Armen, die Entrechteten und Unterdrückten? Wen liebt Gott? Und die Antwort ist so gewaltig, dass es einem die Sprache verschlagen muss. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Welt, im Griechischen das bekannte Wort Kosmos, das meint die gesamte geschaffene Welt. Mit allen Lebewesen und vor allem mit allen Menschen ausnahmslos. Gottes Liebe ist allumfassend. Keiner, nicht ein einziger ist von dieser Liebe ausgeschlossen. Keiner bleibt von dieser Liebe unberührt. Das ist die erste gewaltige Botschaft der Bibel an jeden Menschen. Du bist geliebt. Du bist wirklich geliebt. Es gibt da Menschen, die haben keine Probleme, diese Botschaft anzunehmen. Die halten sich für so umwerfend, für die ist ohnehin klar, dass niemand anders kann, als sie toll finden und lieb zu haben. Es gibt aber auch andere, die haben von Kindesbeinen an nie richtige Liebe erfahren. Die sind in zerrütteten Familienverhältnissen groß geworden. Die wurden von ihren Eltern weggegeben oder ins Heim gesteckt. Die waren vom ersten Tag in einen erbarmungslosen Überlebenskampf geworfen. Und die fragen sich, sollte es wirklich jemand geben, der mich, gerade mich, lieb hat? Uns gibt schließlich solche, die haben in ihrem Leben jede Menge Mist gemacht. Die haben beruflich versagt, die haben familiär versagt, die haben gelogen, betrogen und vieles mehr. Und die wissen, liebenswert? Ich? Nicht wirklich. Aber diesen allen gilt die Botschaft, du bist geliebt. Den tollen Hechten genauso wie den gescheiterten Existenzen und genauso dem normalen, braven Durchschnittsbürger. Allen gilt der Allmächtige, der unvorstellbar Große, der ewige Gott liebt dich. Und deshalb wird er an Weihnachten Mensch. Deshalb kommt er zu uns. Das ist das zweite unvorstellbar Gewaltige der Weihnachtsbotschaft. Neben der Reichweite der Liebe, die keinen einzigen auslässt, die Tiefe der Liebe Gottes. Denn in Jesus kommt Gott selbst zu uns. Er schickt nicht nur ein paar Boten, wie das die hohen Herren sonst eher machen. Oder heutzutage würde man eine Mail schicken. Nein, in Jesus kommt Gott selbst. Denn auch das ist ganz wichtig an diesem Tag. Jesus ist eben nicht einfach nur ein guter Mensch oder ein großer Prophet oder ein überragender Philosoph oder Weisheitslehrer oder ein beeindruckendes Vorbild, das uns zur Nachahmung seiner guten Taten aufruft. Nein, Jesus ist Gott. Das werden wir morgen noch mehr vertiefen. Heute nur in Kürze, Jesus ist der eingeborene Sohn Gottes. Eingeboren. Auch Vers 16, dass er seinen eingeborenen Sohn dahin gab, ist ein ganz einzigartiges Wort, das zwei Inhalte in einem Wort ganz wichtig vermittelt. Es drückt die Einmaligkeit und die Einzigartigkeit aus. Der Qualität und der Quantität nach, also dem Wesen und der Anzahl. Es gibt ihn nur einmal. Und er ist in seiner Art absolut einzigartig. Und weil Jesus einmalig und einzigartig ist, deshalb ist auch die Weihnachtsbotschaft einmalig und einzigartig. Es gibt auf der ganzen Welt nichts Vergleichbares, rein gar nichts Vergleichbares. Und das ist enorm wichtig festzustellen. Es sagt uns, wer da zu uns gekommen ist, der einzigartige Gott, der wie kein anderer sonst kommt und sich erniedrigt und unsere Schuld auf sich nimmt und wegträgt und ein umfassendes Heil für uns schafft. Zuallererst das Allerwichtigste, die Vergebung der Sünden. In den Religionen müssen sich die Menschen abstrampeln und sich bemühen und die Hoffnung haben, dass es vielleicht reicht. Und jeder weiß bei Licht betrachtet, dass es nicht reicht. Und Jesus kommt und sagt, schmeiß es einfach mir vor die Füße. Ich habe es schon bezahlt. Luther hat deshalb gesagt, krieche allein unter und in den Christus als den, der deine Sünde von dir genommen und auf sich geladen hat. Aber schenkt uns noch mehr Gemeinschaft mit sich selbst, Gotteskindschaft. Er macht uns zu Erben seiner Herrlichkeit. Und er schenkt uns Hoffnung, ja Gewissheit des ewigen Lebens. Und dieses Heil fängt heute schon an. Er schenkt uns seine Begleitung in diesem Leben. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Und das heißt nie mehr Hoffnungslosigkeit, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Nicht in Krankheit, nicht im Beruf, nicht in der Familie oder Ehe, nicht in der Gemeinde. Er ist der Herr, unser Arzt und Helfer. Und liebe Geschwister, das gibt auch in diesen unsicheren Zeiten und finsteren Tagen eine ganz große Geborgenheit in ihm und eine Unabhängigkeit von der Welt. Denn ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Gott schafft für uns ein umfassendes Heil, das alle Bereiche unseres Lebens betrifft. Das aber kann nur der haben, der dieses Heil annimmt. Und deshalb ruft uns das Kind in der Krippe zur Entscheidung. Das ist der dritte und der letzte Punkt, die Notwendigkeit der Entscheidung. Die Notwendigkeit der Entscheidung. All das geht nicht ohne eine ganz klare Entscheidung für ihn. Unser Predigttext zeigt, dass unser Leben eben nicht notwendigerweise im Heil endet. Wenn man genau hinguckt, dann ist sogar umgekehrt. Unser Leben endet notwendigerweise, normalerweise im Unheil, im Verderben. wenn wir auf der Spur bleiben, auf der wir ohne Jesus sind. Wir brauchen einen Kurswechsel. Deshalb sagt Gottes Wort, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, was eben der normale Weg des Menschen ist, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. In fast jedem unserer Verse ist nicht nur die Rede von der gewaltigen Liebe Gottes, sondern auch vom Gericht und von der schrecklichen Tatsache, dass der Mensch ohne lebendige Gemeinschaft mit Gott ewig verloren ist. Auch nach Weihnachten gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann das Heil in Jesus annehmen oder man kann es bleiben lassen. Man kann gerettet werden oder man kann verloren bleiben. Man muss sich nicht für den Weg der Verlorenheit entscheiden. Das ist ganz wichtig. Der Mensch ohne Jesus ist auf dem Weg der Verlorenheit. Er muss sich für den Weg des Heils entscheiden. Eigentlich sollte das selbstverständlich sein. Es ist eigentlich unvorstellbar, dass Menschen dieses Angebot Gottes ablehnen. Und ich kann es immer wieder nur sagen, auch vorhin nochmal rückblickend im Blick auf die Bilder der Geburtskirche und so weiter. Es gibt da keine andere Botschaft, die auch wissenschaftlich, geschichtlich und so weiter so unglaublich bezeugt und bestätigt ist. Es gibt nicht einen einzigen vernünftigen Grund, diese Botschaft nicht von Herzen anzunehmen. Und trotzdem gibt es Tausende, ja Millionen, die trotz Weihnachten nicht gerettet werden. Sie wollen nicht glauben. Sie wollen das Heil Gottes nicht annehmen. Sie sagen, ich brauche Jesus nicht. Das ist eine fatale, eine absolut verhängnisvolle Entscheidung. Denn Vers 18 sagt uns, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Das ist die gute Botschaft für den, der das Kind in der Krippe als seinen persönlichen Heiland und Erlöser angenommen hat. Aber es geht weiter. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Wie gesagt, wir müssen uns nicht gegen Jesus entscheiden, um gerichtet zu werden. Wir brauchen uns nur nicht für ihn zu entscheiden, dann sind wir schon gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Jesus hat alles vollbracht, aber er will, dass wir es bewusst annehmen, dass wir ihm vertrauen und nachfolgen. Und so ruft uns die Weihnachtsbotschaft jedes Jahr aufs Neue in die Entscheidung, in die Frage, wie stelle ich mich zu Weihnachten? Wie stelle ich mich zum Kind in der Krippe? Nehme ich für mich an, was Gott für mich getan hat? Wenn Menschen gerichtet werden und ewig verloren gehen, dann deshalb, weil sie dieses Heil nicht angenommen haben. Vers 19 beschreibt dieses Drama so, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. So ist es leider auch bei vielen an Weihnachten. Sie freuen sich am Licht der Weihnachtskerzen. Wie sehr die Menschen sich daran freuen, sehen wir, wenn wir durch die Straßen gehen, überall leuchten die Lichter. Sie singen Weihnachtslieder und feiern die größte Geburtstagsparty der Welt. Aber den, dessen Geburtstag sie feiern, den lassen sie nicht in ihr Leben. Den lassen sie draußen stehen. Sie halten sich selbst und ihre bösen Werke für gut. Es ist nicht so, dass sie nichts vom Licht gehört und gesehen hätten, dass sie von der Möglichkeit der Errettung und der Liebe Gottes nichts gewusst hätten. Das haben sie. Aber Gottes Wort sagt, sie haben die Finsternis mehr geliebt. Eigentlich unvorstellbar, dass ein Mensch freiwillig im Reich der Finsternis bleibt. Denn ihre Werke waren böse. Deshalb mussten sie im Bereich der Finsternis bleiben, weil ihre Werke das Licht scheuen müssen. Von ihren eigensüchtigen Werken wollen sie nicht lassen. Das ist das Problem. Beziehungsweise sich auch einzugestehen, dass man ohne Jesus auf diesem Weg des Verderbens ist. Gott hat uns das Leben mit ihm in seinem Licht ermöglicht. was machen wir an Weihnachten? Gott liebt uns. Wollen wir auch mit ihm Weihnachten feiern? Er steht vor uns und möchte nichts lieber als das. Neulich habe ich ja in der Predigt mal gesagt, Gott streckt so sehr seine Hände nach uns aus, dass er sich dabei fast die Arme auskugelt. Und dieser Tage bin ich auf ein Wort der Bibel gestoßen, da steht es fast genau so geschrieben. Jesaja 65, Vers 2 steht, ich strecke meine Hände aus den ganzen Tag. Wunderschönes Wort, nicht? Ich strecke meine Hände aus den ganzen Tag. Liebe Geschwister, liebe Gäste, wenn ihr an den lebendigen Gott denkt, dann stellt er ihn euch einfach so vor. Er steht oben an der Himmelstür und streckt seine Hände aus den ganzen Tag. Leider geht's dann dort weiter nach einem ungehorsamen Volk. Aber seht ihr, auch wenn er bis zu diesem Tag, bis zu dieser Sekunde ungehorsam war und dem lebendigen Gott die kalte Schulter gezeigt hat, er streckt die Hände aus den ganzen Tag, immer noch, und sagt, Mensch, kehr doch um, ich hab doch auch dich lieb. Er möchte mit uns Weihnachten feiern. Wie machen wir das? Mit Gott Weihnachten feiern. Ganz einfach, ganz praktisch. Wenn jemand von uns jetzt während des Gottesdienstes einfällt, es wäre eigentlich nett gewesen, den Frieder und die Marie heute Abend auch noch bei der Familienfeier dabei zu haben, dann wisst ihr, wie es geht. Wenn ihr nach Hause gekommen seid, nehmt das Telefon, ruft den Frieder und die Marie an und sagt, habt ihr heute Abend schon was vor? Wenn nicht, hättet ihr Lust, bei uns dabei zu sein. Wir würden uns riesig freuen, mit euch diesen Abend zu verbringen. So einfach geht's. Und so einfach geht's auch mit Gott. Wir brauchen ihn nur einzuladen und zu sagen, allmächtiger Gott und Vater, lieber Heiland, ich danke dir, dass du für mich Mensch geworden bist. Ich danke dir, dass du meine Schuld ans Kreuz von Golgatha getragen hast. Ich weiß, dass du mich liebst und mit mir leben möchtest und ich möchte es auch. Komm in mein Leben, in mein Herz und sei du mit mir. Amen. Und so einfach können wir den lebendigen Gott in unser Leben einladen. Und dann können wir gewiss sein, wenn wir nachher nach Hause gehen, dann geht Jesus mit. Und dann feiern wir Weihnachten mit Jesus. Und im Himmel wird bei den Engeln Freude sein, nicht weniger als damals vor 2000 Jahren auch, weil ein verlorener Sünder die Freude von Weihnachten persönlich erfahren hat. Und liebe Geschwister, liebe Gäste, für jeden, der heute Abend hier sitzt, hat sich der lebendige Gott bereits entschieden. Denn so sehr hat Gott die Welt, jeden einzelnen von uns, geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Für jeden von uns hat Gott sich bereits entschieden. Entscheiden wir uns doch auch für ihn. Amen.